Was sollte uns diese Freude anstecken und mitnehmen? Das offene Grab, unser Herr lebt, der Tod ist besiegt. Was ist das für eine gewaltige Botschaft, eine gewaltige Aussage, die uns Ostern begegnet? Gerade vorgestern war Karfreitag. Wir haben die Kreuzigung uns angeschaut. Wir haben uns die Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun? Wir haben gesehen, dass eigentlich wir dort hängen müssten. Dass uns diese Strafe hätte treffen müssen. Und Jesus nimmt uns ab. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Am Kreuz hatten wir gesehen, wurde Gott von sich selber verlassen. Wir hatten gesagt, von allen guten Geistern verlassen. Sagt man ja manchmal so. Er hat das Schwerste, das Unheimlichste auf sich genommen, um uns wieder zum liebenden Vater im Himmel zurückzubringen und den Weg zu Gott wieder frei gemacht und stellt uns vor eine Entscheidung. Willst du das? Nimmst du das für dich an? Glaubst du das? Unser letztes Wort dort auf Golgatha war, es ist vollbracht, es ist bezahlt, der Telestai, da schrieb man unter bezahlte Rechnungen, es ist alles bezahlt. So, aber nun hörte dieser Rettungsplan Gottes ja nicht einfach auf. Das wäre doch zu wenig gewesen. Wäre er im Grab geblieben, es wäre doch für uns keine Rettung gewesen, wäre der Tod doch nicht besiegt, sondern hätte den Sieg davongetragen. Es wäre doch eine unsichere Geschichte gewesen. Nein, sie geht weiter. Gott bestätigt und besiegelt diesen Weg Jesu. Wir haben heute im Predigttext aus Markus 16 vorgeschlagen. Ich lese die Verse 1 bis 8, wir haben es ja auch hier an der Wand stehen. Markus 16, 1 bis 8. Da heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin, und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Käthe, willst du ein Glas Wasser? Denn sie fürchteten sich. Sie kamen, heißt es, zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, da die Sonne aufging. Als wir noch im Bett lagen, waren die schon am Grabe. Als wir noch schliefen und die Sonne aufging, kommen sie als erstes. Was wollten diese Frauen? Sie hatten Öle dabei, sie wollten den Leichnam Jesu salben, ölen. Da sind sie am Sabbat nicht mehr zugekommen, war auch am Sabbat nicht erlaubt. Man legte den Leichnam in eine Höhle für etwa 1,5 Jahre und anschließend sammelte man die Gebeine ein und sie kamen in ein Gefäß. Und um diese diesen Prozess des Sterbens, des Verwesens etwas zu beschönigen, kamen sie mit Salböl, mit wohlriechendem Öl. Was war geschehen? Maria Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, drei Frauen, liefen von Trauer erfüllt und kommen früh morgens zum Grab, um den Leichnam Jesu zu salben. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass sie weinten vor Trauer. Und unterwegs machten sie sich jetzt schon Gedanken. Wie kriegen wir diesen großen Stein da weg? Da war so eine Kuhle gegraben, da schob man so einen runden Stein rein und den konnten nur gewaltige Kräfte dort wieder wegkriegen. Drei Frauen hätten das niemals hingekriegt. Wie kriegen wir den Stein da weg? Sie drehten sich schon gleich zu Anfang um die ganzen Unmöglichkeiten. Machten sich Gedanken darüber, wie kann das sein? Sie machten sich schon wieder Gedanken, Sorgen, als ob es für Gott jetzt noch Hindernisse gäbe. Sie kommen und sehen auf, heißt es, sie sehen auf und bemerken, och, der Stein ist ja weggerollt, die Grabhöhle ist offen. Gott hat ja schon gehandelt. Er hat schon unsere Unmöglichkeiten beseitigt. Was haben wir uns im Kopf gemacht? Das Grab ist offen. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Siegeszeichen? Das Grab, der Tod, der für uns so etwas Endgültiges hat, ist hier überwunden. Wenn wir an einem Grabe stehen, für uns hat das immer noch Endgültigkeit. Niemals kommt es vor, dass sich ein Grab auftut und der Mensch ist weg. Für uns ist der Tod endgültig. Hilft keine Medizin mehr und kein Geld, keine Therapie und kein gar nichts mehr. Und so war es ja wohl auch bei Jesus. Auch er starb am Kreuz und war tot. Manche Theologen zweifeln ja an, dass er wirklich tot war. Da heißt es dann, ach, der war nur scheintot. Nein, Jesus war wirklich tot. Und nun schauten sie in die Gruft. Und was sehen sie? Sie hätten doch erwartet, einen Leichnam eingewickelt in Tücher. Was sehen sie? Einen Jüngling. Sitzen, heißt es. In weißem Gewand. Sie erwarteten einen Toten und sehen einen Lebendigen. Und der Engel, wir wissen ja, dass er von Gott gesandt ist, der Engel spricht sie an, entsetzt euch nicht. Sie gucken in ein offenes Grab. Ein Engel ist dort und sie sind entsetzt. Hätten sie nicht allen Grund gehabt, sich zu freuen? Jesus war nicht mehr bei den Toten und der Mann aus den anderen Evangelien, wissen wir ja, dass es ein Engel Gottes war, spricht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten? Der ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Wer wirklich Jesus, den Gekreuzigten, sucht, findet ihn nicht bei den Toten. Nicht bei unseren Unmöglichkeiten, nicht bei unseren Einschränkungen, sondern der sieht den auferstandenen Herrn. Deshalb finde ich das so schön, dass bei uns die Kreuze leer sind. Manchmal sieht man so ein Kreuz, wo noch so ein Jesus dran hängt. Da ist er nicht mehr. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist nicht bei dem Menschenmöglichen. Er ist auferweckt. Er hatte ihnen doch vorher schon gesagt, den Jüngern, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und nun wurden die Frauen die ersten Zeugen davon. Wo suchen wir Jesus, den Gekreuzigten? Er ist nicht mehr am Kreuz, er ist nicht mehr im Grab, er ist auferstanden. Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Er ist der Lebendige. Er sagt ja, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und dann verbindet der Engel das Zeugnis von der Auferstehung gleich mit einem Auftrag. Wie lautet der Auftrag? Vers 7. Gehet hin. Die können doch gar nicht fassen, was da passiert ist. Und der Engel sagt sofort, geht hin. Die sind völlig überwältigt. Und der sagt, jetzt geht. Geht hin, sagt den Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Ach, dieser Engel erinnert an das, was Jesus seinen Jüngern beim Herrenmahl gesagt hat. In Kapitel 14, 28 hat er ihnen, dem engsten Kreis, gesagt, nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Das sollten die Frauen jetzt den Jüngern sagen. Nur das, was Jesus den Jüngern selber bereits mitgeteilt hat. Sie sollten sagen, Jesus hat gesagt, ich gehe euch voran nach Galiläa. Und da sollten sie eigentlich denken, Mensch, das hat er uns doch schon gesagt. So ist das immer. In der Theologie gibt es nichts Neues, hat Spurgeon mal gesagt, es sei denn, es ist falsch. Ja? Nur das, was Gott uns in seinem Wort schon lange gesagt hat. Darauf sollten wir hören und uns erinnern. Die Frauen sollten hier gar nicht zu den Außenstehenden gehen. Von Mission war hier noch gar nicht die Rede. Das kam erst dann, als Jesus, bevor er dann gen Himmel fuhr, seine Jünger aussah. Sie sollten zu den Jüngern gehen und ihnen davon Zeugnis ablegen. Von dem, was der Engel ihnen sagt. Und was taten die Frauen? Jawohl, wir gehen. Sie flohen. Genauso wie die Jünger flohen, als Jesus gefangen genommen wurde. Sie entsetzten sich, heißt es, das war zu viel für sie. Ich kann die Frauen so gut verstehen, ich wäre auch abgehauen. Sie hatten Angst, sie fürchteten sich und zunächst mal heißt es, sie sagten niemandem etwas, wo steht's? Ganz unten. Und sie sagten niemandem etwas. Da gehört schon was dazu, wenn die niemandem etwas sagen. Ja? Gehört schon was dazu. Die Furcht lässt die Frauen schweigen. Vorher konnten sie emsig reden, wie werden wir wohl den Stein wegkriegen und so weiter. Und jetzt schweigen. In der anschließenden Zusammenfassung, in den folgenden Versen, die haben wir jetzt hier nicht mehr an der Wand, da sehen wir dann, dass Maria Magdalena den trauernden Jüngern dann doch erzählt, was ihr aufgetragen war. Und sie glauben ihr nicht. Wieso nicht? Sie hatte doch nichts Neues erzählt. Sie hat doch nichts anderes erzählt, als Jesus vorher den Jüngern schon sagte. Sie hatte berichtet, was die Jünger hätten wissen müssen, weil Jesus ihnen bereits vorhergesagt hatte. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sagen nichts Neues, sondern wir sagen nur das, was der Herr uns aufgetragen hat. Nicht unsere Meinung. Ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Heute kann man manchmal lesen, ja, früher hat man das eben so gesagt und wir drücken heute unseren Glauben anders aus. Nein, wir drücken nicht unseren Glauben aus, sondern die Propheten konnten immer sagen, so spricht der Herr. Und wir sollen das weitergeben, was der Herr gesagt hat. Uns an das immer wieder erinnern, ja, nicht neue Gedanken, sondern ausrichten auf das Wort Gottes. So unmöglich, so drastisch, so radikal die Auferstehung war, die Frauen kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass Jesus lebt. Dabei hatte er es immer angekündigt. Auch die Jünger nicht, sie verstanden es nicht. wie heute viele Menschen die Auferstehung Jesu nicht verstehen. Das kann doch nicht sein. Und die bleiben lieber in ihren Tränen und in ihrer Trauer und meinen, der Tod sei das Letzte, anstatt sich auf den Auferstandenen einzulassen. Und sagen dann, ja, es ist ja noch nie einer von den Toten zurückgekommen. Doch, einer ist gekommen. Und der hat uns gesagt, wie wir leben können. Und den wollen sie nicht. Den Auferstandenen können wir mit dem Verstand nicht ergründen. Der Engel spricht sie an, wieso suchst du Jesus bei den Toten? Weißt du nicht, dass er auferstanden ist? Weißt du es nicht? Ich sage es mal mit meinen Worten. Und in den anderen Evangelien, in einem der anderen Evangelien erfahren wir, dass plötzlich Jesus, der Auferstandene, selber zu Maria redet. Sie mit Namen anspricht, Maria. Und dann erkennt sie, wer der Herr ist. Da, wo er sich direkt an einen persönlich wendet, da erfährt sie, ich bin ja gemeint. Es ist der Herr. Ein wichtiger Schritt, Gott muss sich uns zu erkennen geben. Von uns aus können wir ihn nicht erkennen. Jesus sagt mal, es kann keiner zu mir kommen, außer dass der Vater im Himmel ihn zieht. Gott muss uns ziehen. Und dann müssen wir hören. Dann müssen wir einen Schritt tun. Wenn er ruft, müssen wir einen Schritt tun. Wir können nicht sagen, ach, ruf mich doch in 3 Jahren nochmal. Zieh mich doch nochmal kurz vor der Rente oder wenn ich Rentner bin oder auf dem Sterbebett. Das geht nicht. Wenn er zieht, müssen wir hören. Der Mensch, der von Gott angesprochen wird, wird immer persönlich angesprochen. Und da offenbart sich der gekreuzigte und auferstandene Herr, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ja, Gott redet auch heute zu uns persönlich in der Bibel, in seinem Wort. An uns finden wir alles, was zum Heil nötig ist. Wir brauchen da keinen Mittler mehr. Der Heilige Geist ist es, der uns in alle Wahrheit leitet. Und das ist das, was uns von den Jüngern unterscheidet. Die hatten den Geist Gottes noch nicht. Der war noch nicht ausgegossen. Huch. Den hatten die noch nicht. Mancher sagt ja, auch die ersten Christen da, die Jünger, die hatten es doch gut. Jesus war bei ihnen, die konnten ihn sehen und anfassen, riechen, mit den eigenen Ohren hören, was er sagte. Uns ist er viel näher als Jesus in seinem Erdenleben bei den Jüngern war. Da war er neben ihnen. Uns ist er viel näher, heute ist er durch seinen Heiligen Geist in uns. Und schenkt uns Erkenntnis, wer er ist. Die Jünger hatten den Geist noch nicht. Was er Karfreitag am Kreuz getan hat, das wissen wir hoffentlich, das reicht vollkommen. Das reicht für Zeit und Ewigkeit. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Christi Blut und Gerechtigkeit. Da kann ich nichts mehr hinzutun. Das ist das Evangelische am Evangelischen. Christus hat das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Er war gehorsam, nicht ich. Du auch nicht. Und am Kreuz müsstest du und ich hängen. Und jetzt stirbt der Unschuldige, der Gerechte für dich und mich. An meiner Stadt. Und wenn du an ihn glaubst, dann schenkt er dir diese Gerechtigkeit und die reicht für Zeit und Ewigkeit. Ohne, dass ich noch ein gutes Werk erstmal tun müsste. Die kommen dann automatisch. Aber fürs Heil sind die Werke irrelevant. Sie würden niemals reichen, niemals. Was Jesus getan hat, das reicht. Damit kann ich leben und einmal selig sterben. Wenn ich das glaube, wenn ich das für mich annehme, das wäre Beziehung. Hast du diese Beziehung zu Gott? Wenn nicht, ist dein Christsein tot, geistlich tot. Die Frauen stehen vor dem leeren Grab verwirrt, verängstigt. Sie sehen diesen Engel in dem Grabe sitzen. Aber ich sagte es ja schon, wo Gott ist, kann der Tod nicht mehr sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wo er ist, ist der Tod nicht mehr. Es heißt mal im Korintherbrief, wenn Siegfried Poepke jetzt hier wäre, könnte er mir wieder genau die Stelle sagen. Ich weiß sie gerade nicht genau. 1. Korintherbrief irgendwo 13 oder 3, ich weiß nicht genau. Da heißt es, als letzter Feind wird der Tod hinweggetan werden. In der neuen Welt Gottes wird der Tod nicht mehr sein. Er ist ein Feind Gottes. Hinweggetan. Jesus hat es getan für uns. Hier, wo der Engel ist, ist kein Tod mehr. Aber Maria hatte das noch nicht begriffen. Diese Frage, die Gott hier den Frauen stellt, die stellt er auch heute dir und mir. Mensch, warum weinst du? Was macht dich traurig? Warum bist du nicht fröhlich? Was bekümmert dich denn? Woher kommen deine Tränen? Und dann erzählen die Menschen ihm vielleicht noch, was sie auf dem Herzen haben. Es gibt ja Menschen, die beten, wenn Not da ist. Immerhin. Das ist auch schon mal ein Gebet. Ja? Und das ist schon mal was. Und was man oft nicht bereit ist, einem anderen Menschen zu sagen, Gott erzählt man es dann doch schon. Der verpetzt uns ja nicht, ne? Wir hatten damals, sind wir beim Pastor immer über den Zaun und haben seine Weintrauben geklaut. Dann hat er ein Schild aufgehängt, Gott sieht alles. Dann haben wir drunter geschrieben, aber er verpetzt uns nicht. Dann haben wir trotzdem weiter geklaut. Ja? Also, Gott, sagen wir das schon mal, der erzählt das niemandem weiter. Was weinst du? Und dann schütten wir unser Herz vor ihm aus und Gott hört, er hört unser Klagen und kennt unsere Tränen und alles, was uns Kummer macht. Im Volk Israel konnte er sagen, ich habe dein Klagen gehört. Ich habe dein Elend gesehen. Und dann sagt ihm der Engel was? Das erste Wort, was sagt ihm der Engel? Davor. Moment, wo steht's denn? Welcher Vers ist das? Man kann das von hier so schlecht lesen. Ja.
Er aber sprach zu ihm.
Genau, vorne. Was ist vor? Es ging um das Wort vorne. Aber, um das Wort ging es mir. Aber, ich weiß von deinem Schrecken, dass du es nicht verstehen kannst. Aber gehe hin und bezeuge genau das. Wenn wir doch begreifen würden, dass das Aber Gottes über allem steht. Ich weiß, du hast Not, aber ich habe sie überwunden. Ich weiß, du hast Trauer, aber lass dir Freude schenken. Und das haben seither viele Menschen erlebt. Sie haben erlebt, er ist tatsächlich auferstanden und er will eine Beziehung zu mir haben und den Anschluss zu Gott wiederherstellen. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch ist wieder möglich. Jesus hat den geistlichen Tod besiegt. Und das ist eine große Hoffnung für uns Christen. Und wir sind die Einzigen, die diese Hoffnung haben können. Wir sind die Einzigen, die am Grab stehen können und wissen können, der Tod ist besiegt. Das hat nichts mit Reinkarnation zu tun, mit der man sich dann trösten muss. Dann kommen wir wieder mal auf die Erde. Ja, und wenn wir uns nicht benommen haben, dann als Regenwurm oder in irgendeiner anderen Kaste, sondern wir dürfen wissen, der Tod hat keine Macht mehr über uns. Den leiblichen Tod müssen wir sterben. Da können wir nicht sagen, ach, da melde ich mich krank, da bin ich nicht da. Das geht nicht. Aber den geistlichen Tod, der trifft uns nicht mehr, weil Jesus diesen Tod für uns gestorben ist. Und das leuchtet seit über 2000 Jahren in diese Welt. Jesus Christus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Wir singen im Lied, Tod, wo ist dein Stachel nun? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus ist doch da. Der Tod konnte ihn nicht halten, hatte gar kein Anrecht an ihn. Er konnte ihn nicht halten, musste ihn wieder hergeben. Und das ist die Osterbotschaft. Verstehen wir jetzt, die Auferstehung ist das Siegel, die Bestätigung von dem, der der Höchste ist, von Gott selber. Gott bestätigt Jesus Christus und seinen stellvertretenden Sühnetod, von dem wir Karfreitag gehört haben. Gott bestätigt, der Tod ist besiegt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist das sicherste Zeichen dafür, dass wir Menschen eine Zukunft und Hoffnung haben. So ist die Auferstehung das zentrale Ereignis in der Heilsgeschichte Gottes. Und dieses versucht man immer wieder madig zu machen. Paulus fragt uns oder lässt uns sagen, wenn Christus nicht auferstanden ist, was ist dann? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann haben wir keine Hoffnung. Aber durch die Auferstehung Jesu dürfen wir wissen, er ist die Hoffnung. Und Hoffnung meint jetzt nicht, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet, sondern Hoffnung meint, er hat es gesagt, er wird es auch ausführen. Das ist Hoffnung. Gott wird mich vom Tode erretten, weil er es gesagt hat. Wäre Jesus im Grab geblieben, wäre sein Kreuzestod umsonst gewesen, hätte er uns nicht erlösen können. Dann gäbe es keine Erlösung, keine Hoffnung, keine Zukunft. Nein, lasst uns bei diesem Wort bleiben. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese gewaltige Botschaft. Du hast Sünde, Tod und Teufel für uns besiegt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Du hast deinen Sohn aus dem Grabe herausgerufen. Und der ganze Pöbel schrie, kreuzige ihn, hast du gesagt, und er hat das Leben verdient. Wir danken dir für diesen Ausweg, den du gefunden hast. Und wollen dir aus Dankbarkeit unser Leben geben und mit dir leben und dich ehren. Danke, dass das gilt und dass wir diese Hoffnung haben dürfen. Und wir bitten dich, Herr, lass das weiterhin leuchten in diese Welt und uns nicht schweigen, sondern das bezeugen, was du uns aufgetragen hast. Amen.